Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ein Text aus Lukas 22. Nachdem sie festgenommen hatten, rückten die Bewaffneten ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen, allerdings in sicherem Abstand. In der Mitte des Gerichtshofes hatten einige Leute ein Feuer angezündet, um sich ein wenig zu wärmen. Auch Petrus setzte sich in ihren Kreis. Eins der Dienstmädchen, die mit am Feuer saßen, bemerkten ihn und, nachdem sie ihn genauer gemustert hatte, sagte sie, dieser Mann war auch bei ihm. Er leugnete es, gute Frau, ich kenne ihn ja nicht einmal. Kurze Zeit später fiel er einem anderen auf, den ansprach, du bist doch auch einer von denen da. Doch Petrus stritt es erneut ab, Mensch, du verwechselst mich mit jemandem. Ungefähr eine Stunde später meldete sich ein anderer zu Wort und behauptete mit Bestimmtheit, kein Zweifel, der ist einer von denen, der ist ja Galiläer. Petrus wehrte sich verzweifelt. Mann, ich weiß nicht, wovon ihr überhaupt redet. Genau in diesem Augenblick, kaum dass er das letzte ausgesprochen hatte, krähte ein Hahn. Da drehte Jesus sich um und sah Petrus an. Nun erinnerte dieser sich an das, was der Herr ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen. Petrus ging hinaus in die Nacht und weinte hemmungslos.
Ostern im Alltag ist das Thema der Predigt für heute Morgen. Wie schnell das gehen kann, wenn man heute einkauft, also heute ja nicht, gestern oder in diesen Tagen, dann kann man in manchen Kaufhäusern sehen, Easter Sale, diese roten Tafeln mit dem Prozentzeichen, dann gibt es Ostereier 70% günstiger, das ist mal eine Chance, einen Lindhasen zu erwerben oder solche teuren Sachen. So schnell geht das, die letzten Osterartikel werden verramscht, Ostern abgehakt, das geht so schnell. Ein Riesenaufwand in der Vorbereitung, Familie kommt, Essen vorbereiten, alles wunderbar. Und inhaltlich geht es um die Hammerbotschaft, provozierendste überhaupt, Jesus lebt. Er ist auferstanden, er hat den Tod, die größte Macht, die alle Menschen gleich macht, überwunden. Und er ist der Herr über alles. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Das frage ich mich immer wieder. Wir feiern Jesus in den Gottesdiensten und wir feiern ihn im Alltag. Tun wir das? Wie sieht das aus? Oder ist es nicht so, dass wir, wenn wir ehrlich sind, unter diesem eklatanten Widerspruch leiden? Wo erlebe ich denn seine Auferstehungskraft im Alltag, von der das Neue Testament spricht? Diese Diskrepanz oder dieser Widerspruch von dem, was wir glauben und von dem, was wir erleben, der ist einerseits, und das ist vielleicht beruhigend, ganz normal, und das sehen wir auch hier bei den Jüngern. Und andererseits ist das gefährlich, weil aus diesem Widerspruch kann man Rückschlüsse ziehen und die werden auch gezogen, schaden können. Zum Beispiel Zweifel und Skepsis. Ich glaube, dass Zweifel zum Glauben dazugehören. Schlimm wird es, wenn der Zweifel zur Skepsis wird. Das ganze Ding funktioniert nicht. Das ganze System Glaube, das ganze System Christentum, es funktioniert nicht. Es ist nicht alltagsfähig. Das ist gefährlich. Oder Rückzug. Ich ziehe mich erst innerlich zurück, das bringt mir alles nichts hier, diese fromme Geschichte sonntagsmorgens, wir singen Lieder, die, ja, kenne ich gar nicht zum Teil und der ganze Stil und überhaupt. Im Alltag kann ich nicht singen. Und morgens um die Zeit, okay, jetzt 10:30 ist eine gute Zeit, schon eher, aber, und man zieht sich zurück innerlich und vielleicht auch äußerlich. Und es sind nicht wenige, die der Gemeinde, die den Gemeinden, den Kirchen den Rücken zuwenden. Und das Dritte, Anpassung. Man erlebt den Widerspruch, aber man hat nicht den Mut auszusteigen und man ist einfach dabei. Man passt sich an, Sonntag für Sonntag. Warum gehst du überhaupt zum Gottesdienst? Weil ich da so gesegnet werde. Toll. Keine Ahnung, ich gehe ja schon seit 30 Jahren. Ist so. Ist eine gute Tradition und die sollte man nicht aufs Spiel setzen. Ob ihr es glaubt oder nicht, bei den Jüngern, den ersten Jüngern, die 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, die ihn erlebt haben, war das genauso. Und deshalb möchte ich kurz ein Licht auf den Alltag der Jünger werfen, beziehungsweise gucken, was sagt die Bibel. Und ich finde es sehr beeindruckend. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie das Evangelium, wie ehrlich das Evangelium die Geschichte von Jesus und den Jüngern und ihrem Glauben und ihrem Zweifel erzählt. Das gibt es kulturgeschichtlich und religionsphänomenologisch nirgendwo sonst. Die Heiligen Schriften, das sind tolle Schriften, Bhagavad Gita, Koran und viele andere, die sehr viele tolle Inhalte haben, aber kritisch etwas über die Protagonisten zu schreiben, über ihre Ängste, über ihr Sagen, das findet man nicht. Hier schon im Evangelium. Die Evangelien berichten uns, wie geschockt die Jünger, wie verzagt die Jünger sind, wie hilflos diese Männer sind, die 3 Jahre mit Jesus gelebt haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können. Ein schwacher Vergleich. Ihr lebt mit einem Menschen zusammen, den ihr liebt, von dem ihr beeindruckt seid und ihr merkt, das ganze Ding kippt, weil diesem Mensch wird etwas Übles getan, dem wird übel mitgespielt, der wird gemobbt, der verliert seinen Job. Das hat Auswirkungen auf meine Finanzen, auf die ganze Familie. Das ist unerträglich. Und so war das bei den Jüngern. Die haben Jesus kennengelernt, die haben ihn angefangen zu lieben, die waren begeistert, die haben viel bekommen für sich. Die haben gesehen, der ist ein Echter, der ist ein Guter. 3 Jahre, sie haben seine Predigten gehört, jedes Wort. Und dann haben sie gesehen, wie diese ganze Sache kippt, wie sie Jesus unter Druck setzen, wie einer aus ihrer Mitte Jesus verrät mit einem Kuss, unerträglich. Und dann, wie Pilatus 3-mal öffentlich sagt, dieser römische Mensch, ich finde keine Schuld an ihm. Aber weil er nicht Charakter hatte, weil er nicht Mut hatte, hat er dann einen Mörder freigegeben und Jesus geißeln lassen. Dann sehen sie Jesus übernächtigt, verspottet, mit einer Krone auf dem Kopf, das Blut rinnt ihm runter und sie sehen, wie sie ihn tatsächlich kreuzigen wollen und kreuzigen. Ich finde diese Geschichten unerträglich, sage ich ganz offen. Ich kann sie gar nicht mehr gut lesen. Und Filme darüber sowieso nicht gucken. Und so ging das den Jüngern auch. Wo waren die am Kreuz, als sie ihn kreuzigten? Weg. Nicht da. Sie sind zerbrochen, ihre Hoffnung ist weg. Sie sind depressiv. Und das Evangelium beschreibt viele Geschichten davon. Und das finde ich so beeindruckend. Es waren Männer und Frauen wie du, wie ich, wie wir. Mit Hoffnungen, mit Glauben, mit Zweifeln, mit Enttäuschung, mit Verletzungen, mit Zerbruch, bis hin zur Depression, bis hin zum feigen Verräter. Und das Evangelium beschreibt jetzt, was nach Ostern passiert. Mehrere Geschichten. Und deshalb finde ich die Nach-Osterzeit so wichtig, weil sie kommt mir viel näher. Weil ich da Geschichten von Männern, die so ticken wie ich. Petrus. Spontan. Was verspricht er alles? Und dann, wenn es drauf ankommt. In Johannes 21 wird eine Geschichte erzählt, wo 7 Jünger von diesem Jüngerkreis zusammen sind. Petrus ist dabei, die Zebedäus-Söhne, Thomas, der Zwilling und noch andere, 7. Und was machen die? Die machen nach so einem Fest wie Ostern, das wir so gewaltig feiern, was umsatzstark ist für den Handel, das Nächstliegende. Sie sind zerbrochen, sie sind irritiert, sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und sie machen das Nächstliegende. Petrus sagt, ich gehe fischen. Das war sein Beruf. Ich brauche was zu essen. Ich muss die Brötchen verdienen für meine Familie. Das ganze fromme Gedöns, die ganzen theologischen Diskussionen, forget it. Ich muss leben. Ich brauche Kohle, ich brauche was zu essen, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, wir gehen mit. Und dann fischen sie, was sie immer gemacht haben, jahrelang. Fahren auf den See, die ganze Nacht gefischt. Und dann heißt es in Johannes 1, 21,3, in jener Nacht fingen sie nicht. Na toll. Jesus gekreuzigt, komische Gerüchte, er ist gar nicht, das Grab ist leer, Frauen, bisschen hyper, keine Ahnung, darf man nicht ernst nehmen. Im Judentum wurden Frauen, ihr Zeugnis war nicht justiziabel, galt vor Gericht nichts. Also ein bisschen hysterisch, also alles ganz komisch. Fischen, da wissen wir, unser Beruf, das machen wir immer, Kartoffelschälen, Fischen, diese Sachen. Und sie fingen nichts, sehr frustrierend. Interessant ist, dass Johannes im Johannesevangelium beschreibt, dass Petrus, um den es heute besonders gehen soll, Petrus mit einem anderen Jünger morgens, Ostermorgens, am Grab war. Weil die Frauen gesagt haben, das Grab ist leer. Und von Johannes heißt es, dass er glaubte, aber von Petrus nicht. Da schreibt Johannes in Vers 9, Johannes 20, denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Ich finde das sehr tröstlich, obwohl ich Theologe bin, ich verstehe die Schrift immer noch nicht im Ganzen. Ich verstehe hoffentlich vieles. Aber je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich studiere, je mehr kontroverse Fragen, desto mehr Fragen kriege ich. Und manchmal denke ich auch, sind wir ehrlich, wir verstehen wenig. Sie verstanden nichts, was Jesus sagt. Und das ist auch so normal, das ist das eine, was Jesus sagt. Und das ist das andere, was wir hören, was wir glauben und was wir erleben. Da sind oft Welten dazwischen. Und das macht Christsein aus, ja. Unser Leben ist oft meilenweit hinter unserer Erkenntnis und hinter unserem Glaubensbekenntnis zurück. Ich bin froh, dass es solche Glaubensbekenntnisse gibt. Und ich brauche das auch immer wieder explizit zu bekennen, ja, ich glaube an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn. Das ist mein Anker. Aber wie kommt das jetzt in den Alltag? Da dockt bei Petrus nichts an. Und ganz ehrlich, ich sitze manchmal im Gottesdienst und es dockt nichts an. Da predigt einer, da singen welche. Kennt ihr das oder ist das nur bei so Typen wie mir manchmal der Fall? In anderen Gemeinden, nicht hier. Ich komme ja ziemlich rum, aber es passiert. Und hier ist es auch so. Und das Tolle und das, was mich beeindruckt, ist, dass Jesus das nicht egal ist. Dass Jesus nicht wartet, bis die Jünger so fromm sind, dass sie endlich verstehen, um was es geht, sondern dass er in ihren Alltag hineinkommt. Und wie geht das? Das finde ich toll. Und das finde ich so gut. Ihr kennt den Satz, die Fußballer unter uns von Adi Preisler. Ein geniales Wort. Grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Wir haben ja ganz viele Fußballexperten, die wissen immer auf der Couch viel besser, was jetzt zu machen ist und schießt doch und flach doch und drückt doch ab und macht doch. Entscheidend ist auf dem Platz. Und die wissen auch bei Quiz immer alles besser, aber wenn sie dann selber da sitzen, Blackout und so weiter. Also entscheidend ist auf dem Platz und auf dem Platz ist gerade nichts los. Sie haben gefischt, nichts gefangen, sie verzweifeln, sie sind, ja toll, tolle Jünger. Und das gehört für mich zum Ergreifendsten. wie Jesus jetzt in die Situation seiner Jünger hineinkommt. Also stellt euch das vor, früh morgens, die ganze Nacht, wenn man mal auf einem Fischerboot war und durchnässt ist, und so gerade die Zeit ab 3:30 morgens, die ist unerträglich kalt. Und man ist durchnässt und man kommt dann und die Netze sind leer und man ist selig unten. Es ist keine schöne Situation, ziemlich gefrustet. Und als ob das nicht genug wäre, steht da einer am Strand und sagt, hallo, habt ihr mal was zu essen, ein Fisch oder so? Ja, will der uns hier fahren? Nein, haben wir nicht, haben nichts. Und dann raunt der Johannes dem Petrus zu, es ist der Herr. Der hat den erkannt. Es ist der Herr. Und als Petrus das hört, dann schnappt er sich sein Obergewand. Er war nackt, also nicht ganz, aber er hat gearbeitet. Und wie er so ist, spontan, er geht zum Strand. Und was ich jetzt so toll finde, ist, wie Jesus seine Jünger ermutigt. Also kommt in eine ganz konkrete Alltagssituation hinein und er sagt, habt ihr was zu essen für mich? Und sie haben nichts. Und das ist für Jesus kein Problem. Im Gegenteil. Das sind die Situationen, wo Jesus Jesus wird, wo Jesus zur Höchstform aufläuft, wo er der Christus ist, wo er ihnen zeigt, ihr Bedürftigen, für euch bin ich da. Und er sagt, fahrt noch mal raus, werft die Netze rechts raus und zieht sie wieder rein. Und die machen das. Und die trauen ihren Augen, ihren Sinn nicht. Die ziehen die Netze, können sie kaum ins Boot kriegen, so wimmelt es von Fischen. Und das war so sensationell, dass sie die alle einzeln gezählt haben. Und das ist die einzige Zahlenangabe eines Fischzugs in der Weltliteratur, 153. Und es gibt viele Theologen, die haben jetzt gerätselt, warum 153? Was ist das für eine Symbolik? Keine. 153 Fische, solche Johnnies, Hammer, noch nie so einen Fischfang gehabt. So ist Jesus. Das Erste, er sieht ihre Bedürftigkeit, er nimmt sie wahr und er beschenkt sie. Und ich habe mich gefragt, was habe ich für ein Gottesbild, was habe ich für ein Jesusbild, was haben wir für ein Bild? Und ganz ehrlich, ich bin erzogen worden, das Erste ist, was will Jesus von mir? Was muss ich tun? Beten, Bibel lesen, Zeugnis geben. Immer Gott fordert was von mir. Und das macht mich manchmal depressiv. Und da gibt es auch die frommen Varianten, natürlich. Diese bekannte Geschichte von Zinzendorf. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja toll, mach den Frust nur größer. Was tue ich schon für Jesus? Ich habe nicht Theologie studiert, was kann ich schon? Ich kann nicht singen im Chor, ich kann nicht... Nein, so ist Jesus nicht. Das Erste ist, er gibt uns was, er beschenkt uns. Deshalb ist das Christentum keine Religion. Es ist auch eine Religion, aber es unterscheidet sich von allen Religionen, wo du was bringen musst, fromm. Und dann hoffentlich am Ende Glück hast, dass die Götter oder Gott dich im Gericht annehmen. Und im Evangelium ist es genau umgekehrt. Gott fordert nicht, sondern beschenkt dich. Er zeigt dir, wer du bist. Und er lockt dich hinein in eine Beziehung zu ihm, dass du ihn liebst. Was ist das für eine Sache? Ich lasse meine Studenten, habe die oft lesen lassen, das Ergreifbuch von Tilman Moser, Gottesvergiftung. Ein Mann, der schonungslos abrechnet mit dem ganzen christlichen Druck und der Macht. Und da kommt dieser Satz, ich war immer ungenügend. Und das hat ihn in die Aggression gebracht, andere in die Depression. Andere haben der Kirche den Rücken gekehrt. Ich war immer ungenügend. Wenn du das Gefühl hast, wie sollst du dann loben und preisen? Das ist das doch nur Mache, ist das schrecklich. Natürlich sind wir immer ungenügend, aber wir sind es auch nicht. Wir sind, wie wir sind. Die Jünger und gerade Petrus, wenn ein Mann erfolglos ist, das ist richtig heftig. Du setzt dich ein, du bringst was und du bringst es nicht. Das ist für einen Mann das Schlimmste. Du grillst und das Steak ist ein Brikett. Ja, toll. Das Bier ist warm. Ja, super. Versager. ziehen Jesus magisch an. Oder Jesus zieht sie an. Also, Jesus kommt in den Alltag, Jesus kommt in die konkrete Situation, in ihren Beruf. Morgens, egal wann, er sieht sie, er kennt ihre Situation und er beschenkt sie. So ein Frühstück haben sie noch nicht gehabt und er isst mit ihnen. Jetzt denken vielleicht einige, ja, liebe Zeit, was ist das für ein Frühstück, Fisch und so. Ja, ich habe letzte Woche in Hamburg ein Lotsenfrühstück gegessen. Wisst ihr, was das ist? Lotsenfrühstück. 3 Sorten Fisch, Krabben, Bratkartoffeln. Das ist nichts für Weicheier, die weiße Brötchen mit Marmelade morgens zum Frühstück brauchen, sondern das ist was für Männer, die Männer sind, die mit beiden Beinen im Alltag stehen. Lotsenfrühstück gab es hier bei Jesus. Der Glaube ist was für Männer, für Grillmaster, ja. Schade, ich bin nächstes Wochenende in Ungarn, kann ich mitgrillen, aber vielleicht lässt ihr mir was übrig oder zeigt mir, wie es geht. Und jetzt kommt aber die entscheidende Sache. Nachdem sie gegessen hatten, nachdem der Frust weg war, nachdem sie Jesus erkannt haben, nachdem sie es nicht haben fassen können, Jesus lebt, nachdem sie das, was sie so oft gemacht haben, das Brot gebrochen, geredet, Hoffnung bekommen haben, stellt Jesus eine Frage. Es ist die entscheidende Frage, ihr Lieben, die entscheidende Frage, und zwar an Petrus. Was ist die entscheidende Frage von Jesus an dich und an mich? Bist du getauft? Bist du jeden Sonntag in die Kirche gegangen? Hast du dich engagiert? Hast du die Bibel mal ganz gelesen? Liebst du deine Frau? Das ist alles wichtig, das ist alles gut, aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Frage, und jetzt zucken alle Männer zusammen, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ach du liebe Zeit, jetzt kommt diese sentimentale, romantische Valentine-rote Herze-Geschichte. Können wir nicht das Thema wechseln? Habe ich dir doch gesagt bei der Hochzeit, ja, in guten und schlechten Tagen. Ich bringe den Müll raus, ich bringe die Kohle. Reicht dir das denn nicht? Hast du mich lieb? Ja, was heißt denn, hast du mich lieb? Die Frage ist noch viel schlimmer. Die Frage heißt nämlich wörtlich Simon, Sohn des Jonas. Liebst du mich mehr als irgendeiner hier? Was soll denn diese Frage? Diese Frage zielt genau auf die wunde Stelle im Leben von Petrus und deshalb ist sie heilsam. Ihr Lieben, es hat keinen Sinn, Christsein nur ein bisschen äußerlich fromm werden, das bringt alles nichts. Das hält in Krisen nicht. Mitglied irgendwo sein bringt alles nichts, sondern das Entscheidende ist die Beziehung. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Die wunden Stellen, das, was uns wirklich, die blinden Flecken, die wir nicht so gerne, über die wir nicht reden können und wollen, weil sie schmerzen, weil sie wehtun. Da setzt Jesus an, um etwas neu zu machen. Das ist Ostern, um diese Dinge, die zum Tod führen, zum Tod von Beziehungen, die zu erneuern, darum geht es. Es geht nicht um äußeres Christsein, es geht um eine Beziehung, die geprägt ist von Liebe. Hast du mich mehr lieb als die anderen? Warum fragt Jesus das? Weil Petrus, und wir haben das eben gehört, vollmundig im Jüngerkreis gesagt hat, als Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen, das wusste Jesus, er kannte seine Pappenheimer. Und da hat Petrus gesagt, Herr, wenn sie dich hier, die 11 anderen, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Petrus meint es auch ernst. Und Jesus sagt, Petrus, heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Der Petrus dachte, hallo, ich liebe dich. Ich gehe mit dir in den Tod, ich kämpfe für dich. Und das hat er auch bewiesen. Er hat sein Schwert gezogen im Garten Gethsemane und hat einem ein Ohr abgehauen. Hast du schon mal deinem Feind ein Ohr abgehauen? Es blutet richtig, wie in Strömen. Ja, ein Mann der Tat. Und auf dieses Ereignis zieht Jesus ab, wo er gesagt hat, Petrus, wenn alle weggehen, ich bleibe bei dir. Und jetzt fragt Jesus ganz ohne Hintergedanken und Hinterhalt, hast du mich mehr lieb als diese? Und Petrus gibt zur Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Interessante Antwort. Du weißt wirklich, was in meinem Herzen ist. Der sagt nicht vollmundig, yep, ich liebe dich. Kann er nicht mehr nach so einem Versagen. Er hat ihn verleugnet. Dreimal. Es war ein Mädchen, eine Magd, nichts wert, am Kohlenfeuer, die ihn fragte, gehörst du nicht auch zu den Jesus-Leuten? Nee, kenne ich nicht. Nein. Es war noch nicht mal der hohe Priester, der ihn gefragt hat. Es war nicht Pilatus, es war überhaupt kein Offizier. Es war irgendeine Magd, die keiner kennt, die keine Bedeutung hat. Und das dreimal. Das gehört für mich auch zu einer der beeindruckendsten Geschichten, wie dann der Hahn kräht und Petrus den Blick von Jesus, den sie abführen, zur Verurteilung und zur Folter, in sein Herz geht und er geht raus und er weint hemmungslos. Dieser starke Mann, der mit Jesus in den Tod will, der versprochen hat, wenn alle abhauen, ich bleibe. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, was habe ich schon alles versprochen? Was haben wir schon alles versprochen? Und wir meinen es auch so, ja. Und doch versagen wir, versagt Petrus. Darf man das so sagen? Ja, man darf es, man muss es so sagen. Christen sind Versager. Das Schlimmste heute ist ja, wenn du ein Loser bist, ein Versager, ein Opfer. Natürlich sind wir nicht nur Versager, aber auch. Und deshalb brauchen wir Jesus. Ich denke, wir merken alle, es geht hier nicht um irgendwelches frommes Gedöns und Appelle und tolle Gedanken, sondern es geht darum, wie Jesus im Alltag aus unserem Versagen etwas Neues macht und uns ermutigt, ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Und dass wir aufhören, einander zu checken und zu messen, der ist frommer als der und so weiter. Petrus war der Frommste, Petrus war der Fels, Petrus war der Mann, auf den Christus seine Kirche baut und der war der Versager. Ja, aber der Bibelschuldirektor aus Wiedenest, der ist doch, nein, der ist auch ein Versager. Ja, hier steht er. Ich muss mich entschuldigen. Bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Kollegen. Weil ich nicht immer alles richtig mache. Und zum Glück geht es im Evangelium nicht in erster Linie um richtig oder falsch. Sondern darum, liebst du mich oder nicht? Und jetzt kommt es, das Evangelium, was Menschen verändert. Dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Und dreimal antwortet Petrus, beim letzten Mal schreibt Johannes, er wurde traurig. Er sagt, Herr, du weißt alles. Du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Das hat er jetzt in dieser Situation gemerkt. Und Petrus merkt eigentlich, liebt Jesus mich? Und weil er das erkennt, sagt er, ich liebe dich, obwohl ich versagt habe und versagen werde. Und die Apostelgeschichte beschreibt, wie Petrus wieder versagt. Er macht tolle Sachen, großartige Geschichten, aber wird auch zurechtgewiesen von einem Kollegen, weil er sich falsch verhält, weil er heuchelt. Johann Sebastian Bach hat das Empfinden von Petrus in der Johannespassion einzigartig ausgedrückt, diese Verzweiflung, ich zitiere mal, da lässt Bach Petrus singen, zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, wirf Himmel deinen Strahl auf mich, wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen hab ich, o Jesus, dein vergessen. Ja, nähm ich der Morgenröte Flügel, so holte mich mein strenger Richter wieder, ach, fallt vor ihm in bittern Tränen nieder. Muss man, wie Bach in seiner Johannespassion das beschreibt, so zerknirscht sein, damit Jesus einen liebt? Nein. Aber durch die Liebe durch die echte Liebe kann ich der Wahrheit ins Auge sehen. Nur dann. Die Wahrheit kann mich töten, die Wahrheit kann mich zumachen oder sie kann mich öffnen. Und darum geht's. Liebst du mich? Ja. Obwohl ich dich verraten habe, verleugnet habe. Ja. Du weißt alles, Herr. Du kennst mich. Und ich liebe dich, so wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht richtig sein. Keiner führt eine Strichliste hier in der Gemeinde, wie oft ich nicht im Gottesdienst war. Ist das nicht herrlich? Ich bin anders sozialisiert worden christlich. Da wurden Strichlisten geführt. Da wurde getestet, ob ich in jeder Gebetsgemeinschaft mich beteiligte. Und wehe, wenn nicht, beim zweiten Mal nicht beten, kam mein lieber Bruder und sagte, Horst, wie geht's dir denn so? Ja, wie soll's mir gehen? Gut im Prinzip. Na, hast du jetzt schon zweimal nicht gebetet? Und deine Haare, was mit meinen Haaren? Die sind so lang. Der Bart und überhaupt. Kein Evangelium. Christlicher Druck hat nichts mit Jesus und dem Evangelium zu tun. Sondern es geht um die einzige Frage, hast du mich lieb? Und bevor ich diese Predigt halte, habe ich mir diese Predigt gehalten und habe mich gefragt, liebe ich Jesus? Was heißt das überhaupt, habe ich mich gefragt. Liebst du mich? Und ich formuliere das mal so, auf meine Weise. Bin ich dir wichtig? Das heißt das. Bin ich dir wichtig? Wenn ein Mensch dir wichtig ist, dann hast du Interesse an ihm. Dann redest du mit ihm. Dann kämpfst du mit ihm. Dann diskutierst du mit ihm. Dann willst du wissen, wie es ihm geht. Dann möchtest du, dass es ihm gut geht. Das ist Liebe. Und ein zweiter Aspekt, stehst du zu mir? Ja, ich stehe zu dir. Schatz, stehst du noch zu mir? Du kennst mich am allerbesten. Wahnsinn. Ja, das ist auch so ein Privileg. Nicht jede Frau würde das 38 Jahre aushalten mit so einem Typ. Und ob ich mit Petrus verheiratet hätte sein wollen, also jetzt als Frau, weiß ich nicht. Ist auch egal. Jesus fragt, liebst du mich, ihr Männer? Hat nichts mit Valentin, hat nichts mit rosa Herzchen zu tun, sondern ganz einfach, stehst du zu den Menschen und zu dem Menschen, der das Leben für dich gegeben hat, Jesus, liebst du ihn? Darum geht's. Jesus hat das genau seinen Jüngern gesagt. Das ganze Gesetz, das alttestamentliche Gesetz und die Propheten werden zusammen in diesem einen Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und das finde ich großartig und jetzt fängt es erst richtig an im Alltag nach Ostern. Ja, dem ganzen Eiersalat und Hasengedöns, jetzt geht's los. Im Beruf, morgen fängt die Schule an, ihr Lieben. Jesus ist dabei. Er sieht unser Krampfen, er sieht unsere Nöte, unsere Ängste und alles. Und er will uns beschenken. Warum ich Jesus brauche? Weil er mich nicht verurteilt, sondern mir meine Schuld vergibt. Weil er mich nicht beschämt, sondern heilt und mir Selbstbewusstsein gibt. Weil er mich aus meinem Selbsthass und meiner Selbstverachtung und Verurteilung herausholt und versöhnt. Wenn Gott nicht gegen dich ist, weil Jesus dich liebt, wie kannst du dann gegen dich sein? Der Teufel will uns Gedanken geben, du bist ein Versager, hör auf, dein Glaube ist nicht das wert, was du da immer singst. Und er will uns richtig runterziehen. Und Jesus sagt, ich habe dich lieb und hast du mich auch lieb? Darf ich noch ganz kurz einen letzten Gedanken? Eine Minute. Das ist ja jetzt sehr individuell und sehr persönlich und sehr bilateral, Jesus und Petrus. Ich lese gerade ein sehr herausforderndes Buch von einer jungen Christin aus den USA mit dem Titel Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Leiden und Leben mit der Gemeinde. An der Gemeinde und mit der Gemeinde, ja. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn diese Offenheit in einer christlichen Gemeinschaft wäre? Denn Jesus hat ja nicht mit dem Petrus ein Vier-Augen-Gespräch geführt, sondern er hat ein sehr persönliches Gespräch geführt und die anderen haben das alle mitgekriegt. Wir im Westen sind voll individualistisch und die Gemeinde hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und vielleicht ist das ein Grund, warum viele Angst haben vor der Gemeinde, weil sie denken, da wird man gleich geschaltet oder da kriegt man vielleicht mein Versagen mit. Was ist dann? Alle bekamen mit, wie Jesus Petrus vergab. Alle haben auch Petrus Versagen miterlebt und alle haben die Versöhnung miterlebt und alle haben miterlebt, dass Jesus diesem Petrus dreimal gesagt hat, weide meine Lämmer, mach den Gemeindedienst. Und es gibt Gemeinschaften, die versuchen, das zu praktizieren. Die beichten. Das muss man nicht hier öffentlich sich die Hose runterziehen. Da muss man gucken, welche Wege man führt. Aber dass ich nicht allein bleibe damit, dass andere mir auch die Vergebung zusprechen können. Was ist wehe, wenn jemand nicht dem frommen Raster entspricht? Wenn jemand das Ehe zerbricht, wenn jemand schwul ist? Das gibt's ja alles. Was ist dann? Jesus liebt ihn und sie. Und er und sie liebt Jesus. Und deshalb ist er mein Bruder und meine Schwester. Und deshalb breche ich mit ihm das Brot. Sind wir eine Gemeinschaft von Frommen, die sich taxieren? Wer ist noch frommer? Sind wir ein christlicher Verein? Oder sind wir eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern, die einfach sagen, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, auch wenn mein Alltag dem nicht entspricht. Aber deine Liebe, Jesus, die macht mich so frei, die ermutigt mich so, die macht mich so froh, dir zu vertrauen und dir auch zu dienen, weil du mich berufen hast und liebst. Ostern im Alltag, Jesus im Alltag, in deinem, in meinem. Gleich geht's los beim Kaffee trinken, Montagmorgen, der Wecker um 6 Uhr geht. Denk dran. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.